Weiß nicht, wie es euch manchmal mit dem Karfreitag geht, aber ich finde irgendwie, der Karfreitag, das ist so ein Tag, der ist schwer zu verstehen ohne den Ostersonntag. Wenn jetzt jemand noch nie was gehört hat vom Christentum und es ist dem völlig unbekannt und er sieht irgendwie den Karfreitag und denkt daran, okay, derjenige, der die Religion gegründet hat, der ist da gestorben. Und das ist ja eigentlich jetzt nichts, was man feiert, sondern normal sucht man sich irgendeinen anderen Punkt aus. Und ja, es ist einfach immer, ja, also ich finde einfach, Karfreitag ist immer schwer zu verstehen ohne Ostersonntag. Also ich finde irgendwie, man kann Karfreitag ohne Ostersonntag nicht richtig predigen, so dass das irgendjemand verstehen kann. Weiß nicht, wie es euch damit geht. Und eingangs vielleicht für euch was zum Nachdenken, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der berühmteste Satz der deutschen Geschichte? Danke. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil in ein paar tausend Jahren deutscher Geschichte gab es wahrscheinlich einige Sätze und wir kennen wahrscheinlich auch eher nur die der neueren Geschichte und nicht die der älteren. Also wahrscheinlich könnte das keiner von uns so leicht beantworten, was denn der wichtigste Satz der deutschen Geschichte ist. Aber wenn ich euch jetzt, glaube ich, fragen würde, was ist denn der bekannteste Halbsatz der deutschen Geschichte? Ich glaube tatsächlich, das könnte man wahrscheinlich relativ leicht beantworten. Als ich vor ein paar Jahren mal in Prag war, da bin ich auch um die deutsche Botschaft in Prag mal rumgelaufen und stand auch auf der Rückseite, wo man von hinten in den Garten schauen kann, von diesem Schloss eigentlich, was die deutsche Botschaft ist. Und ich denke, zumindest die älteren Leute hier, die erinnern sich vielleicht daran, dass es da vor 35 Jahren mal dramatische Szenen gab. Und zwar war das im Spätsommer 1989, sind damals tausende DDR-Bürger über diese Zäune an der Polizei vorbei in das Gelände der deutschen Botschaft reingeklettert und mussten da im Grunde wochenlang ausharren. Und natürlich, das ist ja ein Bürogebäude, das war ja gar nicht ausgelegt dafür, dass da tausende Leute irgendwie sind. Und die Leute mussten im Grunde unter freiem Himmel im Garten kampieren. Auch die Sanitäreinrichtungen waren dafür nicht ausgelegt. Und wenn man sich das anschaut, also das sind Sachen, da findet ihr heute auch noch eine Menge auf YouTube. Also das ist wirklich dramatisch, wenn man das so sieht, wie da Leute wochenlang in so tiefem Schlamm drin stehen und einfach nur stundenlang für die wenigen Toiletten anstehen unter freiem Himmel im Regen und halt die ganze Zeit ausharren und sich fragen, was passiert denn jetzt mit uns? Wie geht's hier weiter? Weil sie mussten ja im Grunde wissen, wenn wir jetzt das Botschaftsgelände verlassen, ja, dann droht uns das ja, dass wir an die DDR ausgeliefert werden, also dass wir im Grunde zurückkommen in einen Terrorstaat, der, wo für jeden schon klar war, ja, dir werden die Kinder weggenommen und kommen ins Heim, wenn du da wieder hingehst, du kommst vielleicht jahrzehntelang ins Gefängnis, deine ganze Familie trifft es genauso mit. Also das waren eigentlich katastrophale Perspektiven für diejenigen, die da halt wochenlang einfach sein mussten, ohne irgendwo zu wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Also es ist wirklich dramatisch und ergreifend, wenn man das anschaut. Und ja, dann ist irgendwann der Tag gekommen, am 30. September, da hat sich dann auf einmal so ein bisschen rumgesprochen, ja, da kommt heute jemand. Und zwar nicht irgendjemand, sondern Genscher, der Außenminister der Bundesrepublik. Und der war ja mittags, war er noch in New York und hat im Grunde mit den Machthabern verhandelt von der DDR, von der Sowjetunion. Und es hat sich irgendwann unter den Leuten rumgesprochen, okay, da kommt jetzt einer, der ist jetzt wichtig, der kommt da. Also das hat einen Grund, wenn der deutsche Außenminister kommt. Und ja, dann gibt es eben auch die Szenen, wie er dann reinläuft in die Botschaft und wie eng das auch alles ist. Also da passt kaum noch einer durch, weil es halt sich so viele Menschen in dieses Botschaftsgelände gedrängt haben und es kam halt immer neue dazu und es hört nicht auf. Und dann gibt es diese Szene, wo er dann auf den Balkon tritt und unten steht im Grunde so die Menge im Garten und das sagt er dann: Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und in dem Moment gibt es einen gigantischen Jubelschrei und er kann seinen Satz auch gar nicht mehr vollenden, sondern man sieht einfach nur noch ein riesiger Jubelschrei. Die Menschen liegen sich in den Armen, die Menschen weinen. Also es war im Grunde, er konnte ihnen sagen, also sie haben die Nachricht bekommen, ihr seid frei. Und wirklich, also wenn man das anschaut, gebt es mal auf YouTube ein, wirklich, das ist bewegend, das zu sehen, wie das die Menschen, was das für die für eine Botschaft im Grunde war, dass sie wussten, okay, wir sind gerettet, wir sind frei. Und Freiheit ist auch ein ganz wichtiges Motiv in der Bibel. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 3, Vers 17, könnt ihr gerne mal aufschlagen. Ja, da sehen wir auch die Freiheit, von der die Bibel redet. 2. Korinther 3, Vers 17. Und zwar, 2. Korinther 3, Vers 17 heißt, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also die Bibel sagt uns auch, da wo Gott ist, da ist auch Freiheit. Und jetzt denkt sich mancher von euch vielleicht und sagt, ja gut, aber ich bin doch jetzt ein freier Mensch. Ja? Also ich denke, in Deutschland sind wir schon ziemlich frei. Also wir können unsere Meinung eigentlich öffentlich auf der Straße sagen. Überall, wo ich hingehen will, kann ich hier auch in Deutschland hingehen. Ich kann mir eigentlich den Beruf aussuchen, den ich möchte. Ich werde nicht zwangsverheiratet oder solche Dinge. Also eigentlich, wir haben hier schon ein Leben, wo wir merken, wir genießen große Freiheit. Und da wären wir ja jetzt eigentlich, denke ich, schon verleitet, wenn ihr uns jetzt fragen würdet, dass man sagt, bist du ein freier Mann? Dann denke ich, dann würden die meisten von uns eigentlich sagen, ja schon, also ich bin schon frei. Und von daher kann man dann ja jetzt sagen, naja gut, dann ist ja die vollkommene Freiheit erreicht, oder? Also für was braucht man dann hier noch Gott? Für was ist es hier noch so, dass es heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit? Und ich glaube aber, wenn wir dann mal genauer nachdenken, dann merken wir, dass wir in manchen Bereichen gar nicht so frei sind in unserem Leben. Also wenn ihr zum Beispiel mal an Krankheit denkt, in dem Moment, wo die Krankheit dich mal erwischt, da merkst du, dass du überhaupt nicht frei bist, sondern im Grunde die Krankheit kommt zu dir, die planst du nicht ein, sie ist irgendwann einfach da und du hast keine Macht drüber, wann die wieder geht oder wie lange sie bleibt oder welches die Krankheit ist, sondern du bist kein freier Mensch, sondern die Krankheit bestimmt im Grunde dich. Und da merken wir schon, ja, so frei sind wir eigentlich doch nicht. Oder es kann auch einfach passieren, schau in die Ukraine, ja, da gibt es einen Krieg, auf einmal sind Millionen Leute Flüchtlinge, heimatlos, da wo sie sind, passiert Gewalt, wo sie unterdrückt werden, da ist auf einmal niemand frei und du kannst nichts dagegen tun. Also du bist auf einmal im Grunde ein Blatt in einem Wirbelsturm und du hast gar keine Freiheit über das, was passiert. Und ich denke, da merken wir schon, naja, so frei, wie wir uns gerade fühlen, so frei sind wir vielleicht doch nicht, sondern das ist auch nur ein trügerischer Schein. Und das größte Problem von uns Menschen ist aber eigentlich jetzt nicht mal die ganzen Sachen, die ich genannt habe, sondern das größte Problem, und das ist das, wo wir alle unfrei sind, ist nämlich der Tod. Weil da ist niemand frei. Also wer von euch, wer kennt jemanden, der einfach dem Tod gekündigt hat und hat gesagt, okay Tod, mich kriegst du nicht, ich werde nicht sterben. Keine Chance, niemand. Also du kannst es probieren. Aber du bist sogar so unfrei beim Tod, du kannst nicht mal mit ihm verhandeln und ein bisschen Zeit schinden, sondern irgendwann kommt der Tod und wenn er den Menschen erwischt, dann hat er keine Chance, dass er das nochmal rauszögert oder so, sondern der Tod ist unerbittlich und er schlägt zu. Und da hat niemand kann mit dem Tod feilschen, das ist unmöglich. Und das ist unser allergrößtes Problem als Menschen, unsere Endlichkeit. Und das ist auch genau das, wo wir merken, mit dem Tod hört absolut jede Freiheit auf. Ja, du kannst dir nicht aussuchen, wie du stirbst, du kannst dir nicht aussuchen, wann du stirbst, sondern da bist du so unfrei, wie man unfreier gar nicht mehr sein kann. Und ja, ich denke, der Tod ist auch was, damit hatten alle von uns schon mal Berührung, ja? Also keiner von uns hat ihn selber erfahren, sonst wäre er nicht mehr hier, aber wir haben zumindest mitbekommen, wie andere Menschen gestorben sind, Familienmitglieder, Freunde, und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, wenn man auf so einer Beerdigung ist oder an einem Grab steht, da merkst du schon die Machtlosigkeit und die Endgültigkeit. Also wo du auch einfach weißt, okay, dieser Mensch, der ist jetzt weg und der kommt auch nicht wieder. Also das ist nicht nur eine Pause und wir sehen uns wieder, sondern wenn der Tod da ist, es ist vorbei, ein für alle Mal. Und ja, da merken wir wirklich unsere Endlichkeit und ich denke, wir merken auch wieder, alle Menschen gleich sind. Also ob du Milliardär oder ob du Bettler bist, der Tod schlägt gleichermaßen zu und macht keine Unterschiede. Er holt halt irgendwann jeden. Und ich denke, Das ist ja genau das entscheidende Stichwort, der Tod, womit wir dann wieder am Karfreitag eben sind. Wie wir ja das heute auch schon gehört haben, wir denken an den Tod von Jesus Christus. Und nicht nur wir hier, sondern Christen auf der ganzen Welt denken heute am Karfreitag an den Tod von Jesus Christus. Warum ist es so und warum ist jetzt sein Tod so viel nachdenkenswerter als der Tod von allen anderen Menschen? Ja, gestorben sind ja schon viele und sterben werden auch, denke ich, alle, die hier im Raum sitzen irgendwann. Also das ist nichts Besonderes. Warum ist das so erwähnenswert? Ich denke, die Bibel zeigt uns das ganz klar. Sie zeigt uns, warum es den Tod überhaupt gibt. Wir sehen nämlich, dass Gott überhaupt nicht will, dass die Menschen sterben. Ja, es war nie Gottes Plan, für den Menschen zu sterben, sondern Gott möchte, dass der Mensch lebt. Gott möchte mit dem Menschen im Grunde Gemeinschaft haben. Dafür hat er den Menschen geschaffen. Aber das Problem ist, dass Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Und immer wenn Menschen sich entscheiden, etwas gegen den Willen Gottes zu tun, dann nennt die Bibel das Sünde als Überbegriff. Das ist einfach das, was die Bibel unter Sünde versteht. Jede Handlung, die gegen Gottes Willen ist. Ja? Und da kann sich niemand ausnehmen. Das ist sehr, sehr breit, was gegen Gottes Willen verstößt. Ja? Jedes Mal, wenn ein Mensch hochmütig ist, oder speziell du, ja? Jedes Mal, wenn du lügst, wenn du habgierig bist, wenn du was stiehlst, wenn du böse Worte oder Gedanken über andere Menschen hast, wenn du zornig wirst, wenn du Pornografie anschaust oder andere sexuelle Verfehlungen, alles das ist das, was die Bibel Sünde nennt, ja, gegen Gottes Willen, gegen sein Gebot. Und wir wissen, dass Gott ein Gott ist, er ist völlig gerecht, er ist völlig ohne jede Sünde, ohne jede falsche Handlung, ja, völlig heilig nennt es die Bibel. Und es passt einfach nicht zusammen. Also ein Gott, der heilig ist, der kann ja nicht einfach da sein, wo im Grunde das Schlechte ist, wo das Böse ist, weil das ist so seinem Wesen fremd. Und deswegen ist die Folge von der Sünde immer die Trennung von Gott. Also wo Sünde ist, da trennt sich der Mensch ab von Gott. Und diese Trennung vom Gott, der das Leben geschaffen hat, der Gott des Lebens ist, das ist dann natürlich automatisch gleichzusetzen mit dem Tod. Und das ist einfach der Grund, warum sterben Menschen? Wenn jetzt einer fragt, woran liegt es, dass Menschen sterben? Ja, ich meine, manche Dinge bleiben lang. Wenn du einen Stein hast oder sowas, okay, der bleibt tausende Jahre stehen, aber der Mensch, der stirbt im Grunde nach wenigen Jahrzehnten. Eben, ja, weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und weil er durch seine Handlungen sich von Gott trennt. Und die Bibel zeigt uns aber auch ganz klar, was der Tod ist. Und ich denke, auch das ist unser großes Problem. Weil der Tod ist nämlich nicht einfach irgendein Zustand, wo halt nichts mehr ist. Oder wie es manche beschreiben, irgend so ein Nirvana, wo man sich ins Gar nichts auflöst und so. Das wäre ja fast erfreulich, wenn das so wäre. Ja, dann könnte man einfach sagen, okay, wir leben und man macht halt irgendwas und am Ende endet es halt im Gar nichts. Das wäre ja noch einigermaßen schön, wenn das wäre. Sondern die Bibel zeigt uns, dass es viel verheerender und viel schlimmer ist, sondern es gibt eine Hölle. Und die Hölle ist der Platz, in den der auf alle Menschen wartet, die nicht an Jesus Christus glauben. Und die Bibel, die spricht ständig von der Hölle. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon oft gehört habt, aber ich habe schon immer wieder den Satz gehört, ja, die Hölle ist eine Erfindung aus dem Mittelalter. Wo ich mir immer denke, also derjenige, der das sagt, der zeigt nur eins, nämlich, dass er noch nie eine Bibel von innen gesehen hat. Weil die Bibel spricht ständig von der Hölle. Immerzu spricht die Bibel von der Hölle. Und wer spricht am allermeisten von allen Personen über die Hölle? Jesus selber. Genau, niemand spricht mehr von der Hölle. Ja, warum ausgerechnet Jesus? Er ist Gottes Sohn, ja, weil er weiß, was in der Hölle ist. Er kennt sie am allerbesten, weil er sehen kann, was dort ist. Und es ist eben nicht einfach nur ein Ort, wo ein gar nichts mehr ist oder wie das auch manchmal in manchen Sendungen so dargestellt wird, so da ist eine gute Party in der Hölle und da ist es halt warm und da ist ein Buffet und im Himmel oben ist es langweilig. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel über die Hölle sagt, sondern die Bibel sagt, das ist ein Feuer, das brennt so unerträglich heiß, dass es niemand ertragen kann und es hört nicht auf und der Mensch brennt da von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja. Also das ist schrecklich im Grunde, wie wenn ihr einen Menschen auf den Scheiterhaufen werft, bloß noch heißer und das niemals aufhört. Das ist die Hölle, so redet die Bibel über die Hölle. Und ja, genau da mit dieser Hölle, wo wir sagen, okay, das ist der Platz, wo wir alle hingehören, das hat jeder verdient, jeder einzelne von uns ist ein Kandidat für die Hölle, Da kann sich keiner ausnehmen, weil im Grunde, wenn wir unsere, wenn Gott anfängt, unsere Sünden aufzulisten und schreibt jede auf, ja, das ist ein Zettel, den könnt ihr hier ausrollen und der geht bis Würzburg und wahrscheinlich ist er noch nicht fertig. So lang ist die Liste und das gilt für jeden von uns. Und genau da sind wir dann wieder beim Karfreitag, wieder beim Tod, wieder bei der Hölle, weil der Karfreitag ist der größte Liebesbeweis, den Gott den Menschen bringen konnte. Ja. Jesus Christus ist Gottes Sohn und er ist der wahre Gott, er ist der wahre Mensch. Und Jesus war der Einzige, weil er Gott ist, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, der niemals in irgendeinem Punkt gegen Gottes Willen verstoßen hat. Also er hat so gelebt, wie wir alle das gesollt hätten, aber es hat keiner von uns geschafft. Nur er hat es für uns gemacht und hat für uns dieses Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Und dann ist er für uns ans Kreuz gegangen und er hat am Kreuz diese Hölle, diese Strafe, die hat er bezahlt am Kreuz, als er all das auf sich genommen hat und hat es an seinem Leib an das Kreuz getragen. Da hat er unsere Höllenstrafe für uns bezahlt. Und das ist der Punkt von Karfreitag. Also wenn euch jemand fragt, woran denken Christen am Karfreitag? Ja, genau daran. Und das Positive ist aber, und deswegen sage ich ja, ist Karfreitag so schwer zu verstehen ohne Ostersonntag. Ja, am Karfreitag ist eben nicht alles aus, sondern der Karfreitag ist die Vorstufe zum Ostersonntag, der dann noch kommen wird. Weil am Ostersonntag hat Jesus, ja, er ist nicht nur gestorben, sondern da hat er auch den Tod besiegt, indem er der einzige Mensch ist, der aus den Toten wieder zurückgekommen ist. Er ist auferstanden und er hat den Tod entwaffnet. Er hat gezeigt, wie ich ja vorhin gesagt habe, ja, der Tod hat über alle Menschen Macht, ja, hat er, ohne Frage. Aber Jesus Christus, er hat gezeigt, er ist noch mächtiger als der Tod, weil er hat den Tod besiegt und ist aus dem Tod wieder zurückgekommen und hat damit gezeigt, ich bin stärker als der Tod, ich habe die Macht über den Tod. Und deswegen auch für Christen, ja, ist es ganz klar, wir wissen das als Christen, nicht wir werden durch den Tod vernichtet, sondern der Tod wird am Ende durch Jesus Christus vernichtet und er wird den Tod auch in die Hölle werfen. Und ja, das ist doch was, wo wir sagen, okay, das ist doch die vollkommene Freiheit eigentlich. Ja? Also Freiheit ist mehr als zu sagen, ich kann dahin fahren, wo ich will oder ich kann bei der Wahl mein Kreuz machen oder so. Sondern wir haben ja gesagt, das Unfreiste, das ist das, wo der Mensch dem Tod begegnet. Da sind alle Menschen am unfreisten. Und genau dieser Punkt ist der, wo wir am Karfreitag sehen, das ist diese Freiheit, von der die Bibel spricht. Ja? Wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit, weil er den Tod entwaffnet hat, den mächtigsten Punkt, den es gibt, den größten Feind des Menschen, die unbezwingbarste Macht, nämlich den Tod, den hat Jesus Christus am Karfreitag und am Ostersonntag besiegt. Und ja, für wen gilt denn diese Freiheit? Und das sage ich auch wirklich nochmal deutlich, diese Freiheit gilt für die Menschen, die an Jesus Christus glauben, ja, die ihm ihre Sünden bekennen und sagen, Herr Jesus, ich habe das verstanden, dass ich so viel falsch gemacht habe, dass ich gegen deinen Willen lebe, dass ich Dinge tue, die du nie wolltest. Ja, und ich möchte da umkehren und hab du Dank, dass du diese Schuld für mich ans Kreuz getragen hast, dass du qualvoll an dem Kreuz gestorben bist, wo ich selber hätte hängen müssen, dass du das für mich gemacht hast. Für diese Menschen gilt es, ja, und damit wieder eingangs zurück, die Freiheit, die wir gehört haben in der Prager Botschaft, für wen hat es gegolten? Ja, diese Freiheit hat nur für die Menschen gegolten, die in diesem Moment in der Botschaft drinnen war. Für die hat es gegolten, ihr seid frei, ihr könnt gehen. Was war mit allen anderen Bürgern der DDR? Ja, die mussten natürlich noch bleiben. Ja? Also nur für einen kleinen Teil, zu denjenigen, wo der Außenminister kam und sagen konnte, hey, in diesem Bereich, ihr, die hier seid, ihr seid die, die frei sind. Alle anderen, die bleiben unfrei und müssen in ihrem Land bleiben. Und genauso ist es auch mit Jesus Christus. Ja? Nur derjenige, der bei Jesus Christus ist, in seinem Botschaftsgelände, kann man sagen, nur der, der bei ihm ist, für den gilt auch die Freiheit, für den, der an Jesus glaubt. Und alle anderen, die nicht an Jesus glauben, die sind einfach draußen aus dem Gelände. Und für diejenigen gilt die Freiheit an Ostern dann nicht. Und das ist natürlich auch damals wie heute die Mehrheit, muss man so sagen. Ja? Also die Mehrheit war draußen aus der Botschaft und nicht drinnen. Und ich kann wirklich sagen, wer Jesus Christus kennengelernt hat, Ich denke, der kann genauso jubeln, wie es die Menschen damals konnten, als sie die Botschaft gekriegt haben und gehört haben, ja, ihr seid frei, heute ist eure Ausreise genehmigt worden. Ja, und alle liegen sich in den Armen und können jubeln und sagen, wir sind frei, wir sind jetzt endlich in der Freiheit. Und genauso geht es uns Christen auch am Karfreitag, am Ostersonntag, dass wir sagen, jawohl, wir sind frei. Ja. Hier kommt Jesus im Grunde, er bringt uns die Botschaft, ihr seid frei, weil ich euch frei gemacht habe. Und von daher, ja, weil der Karfreitag sowas Trauriges auch hat, denke ich aber trotz allem, ich glaube, es kann eben keinen Tag geben für einen Christen, der mehr Mut macht, weil wir wissen, dass er, Jesus Christus, für uns an dem Tag uns die Freiheit gebracht hat, unseren Preis bezahlt hat, für uns die Hölle weggewischt hat und den Tod. Und das eben immer in Verbindung, ja, seine Auferstehung am Ostersonntag, er hat den Tod besiegt und darauf können wir warten und darauf kannst auch du warten. Ja, das gilt für jeden Menschen einfach, der wirklich zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe mein Leben ohne dich gelebt und bitte verzeih mir und ich möchte umkehren und ich möchte das ändern. Ja, und da dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Und wenn jemand von euch vielleicht auch sagt, okay, das ist mir neu oder das habe ich noch nie gehört oder da habe ich manches nicht verstanden, wie ist das genau, dann könnt ihr später auch gerne auf mich zukommen oder auch auf den Daniel oder den François oder viele verschiedene andere hier. Fragt einfach nach und ich bin sicher, wir können euch dann auch eine Antwort geben. Amen.